Der Asteroid 2012 DA14, das ist eine offizielle Bezeichnung, der rast gerade auf die Erde zu, aber wie es aussieht, dann doch haarscharf an unserem Planeten vorbei. Aber irgendwann wird es ganz bestimmt mal wieder gewaltig krachen, wenn so ein Himmelskörper auf die Erde schlägt. Verwüstungen, Kraterlandschaften, da bleiben Narben zurück. Am Telefon bin ich jetzt mit Professor Thomas Kenkmann verbunden. Er ist Geologe an der Uni in Freiburg und Fachmann in der Kraterforschung. Schönen guten Tag, Professor Kenkmann.
Guten Tag, Herr Litt.
Ich war mal in der Eifel und da sagte mir ein Landwirt, der zufällig gerade vorbeikam, junger Mann, Sie stehen da gerade mitten auf einem Vulkankrater. Ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Für mich sah es einfach so aus, als stünde ich auf irgendeiner x-beliebigen Wiese. Woran erkennt man einen Meteoritenkrater? Was unterscheidet ihn von so einem Vulkankrater, auf dem ich gestanden habe?
Ja, das ist zunächst mal gar nicht so einfach. Also die Eifel ist in der Tat also ein vulkanisch aktives Gebiet. Beide gemeinsam haben die runde Struktur. Ja. Mhm. Nur bei Meteoritenkrater ist natürlich die Ursache eine ganz andere. Meteoritenkrater haben in der Regel einen aufgewölbten Kraterrand und enthalten Gesteine, die Spuren von dieser kosmischen Kollision haben. Das sind sogenannte Schockeffekte in den Mineralen. Und so etwas findet man also in Vulkankratern auf keinen Fall. Deshalb gibt es also eindeutige Kriterien, beide voneinander zu unterscheiden.
Jetzt haben Sie wirklich schon etliche Krater besucht. Es gibt eine Liste mit Ihren Kraterbesuchen. Die liest sich wirklich wie der Tourplan einer großen Rockband. Australien, USA, Sie waren in allen möglichen Ländern, in Peru, in Brasilien. Die Krater, die Sie besuchen, sind das die größten und signifikantesten Krater auf der Erde?
Nicht unbedingt. Also der Krater zum Beispiel, den wir in Peru besucht haben, 2007 ist der erst entstanden. Das ist der jüngste Krater der Erde und auch der kleinste. Der hat nur knapp 15 Meter Durchmesser. Die größten Krater, die wir auf der Erde kennen, die sind 250 Kilometer im Durchmesser. Ja.
Welche Informationen bekommen Sie denn aus diesen Kraterfurchungen? Also was sagt das über den Einschlagsablauf und die Folgen?
Nun, wir versuchen also diesen fundamentalen geologischen Prozess, der auch eine gewisse Gefahr, wie wir jetzt gerade in diesen Tagen feststellen, für die Erde bedeutet, ihn zu verstehen, zu entschlüsseln, was da in Sekundenbruchteilen passiert ist. Ja. Wir haben natürlich jetzt als Geologen nur das Endprodukt vor uns liegen. Das reicht aber aus, im Prinzip schon, um festzustellen, was dort in groben Zügen abgelaufen ist.
Womit rechnen Sie denn jetzt, wenn sich der 2012 DA14 der Erde nähert?
Die Astronomen haben ja vorausgesagt, die Bahn ist genau bekannt, also er wird die Erde nicht treffen. Aber es ist schon fast ein kosmischer Streifschuss, wenn man das mal so sagen darf. 27.000 oder 28.000 Kilometer, das ist ja schon so die Umlaufbahn, in der sich also geostationäre Satelliten befinden. Und wenn die Bahn nur ein klein wenig anders verlaufen wäre, hätte tatsächlich eine Kollision stattfinden können. Und für kleinere Objekte ist unsere Erdatmosphäre ein ganz wirkungsvoller Schutzschild. Aber Größen wie dieser Asteroid, so von 50 Meter Durchmesser, die werden also auch schon für die Erde dann tatsächlich gefährlich. Es entstehen riesige Druckwellen in der Atmosphäre und unter günstigen Umständen kann sich eben auch ein Krater auf der Erde dann tatsächlich ausbilden. Ja.
Wie hat man nun zu unterscheiden, ob so ein Meteorit oder ein Asteroid auf der Erdoberfläche, auf dem Festland aufschlägt oder was passiert, wenn er ins Meer letztendlich stürzt?
Gut, die Erde ist zu 2/3 von Meer bedeckt. Somit ist also auch die Chance, dass wir einen Einschlag im Meer haben, entsprechend größer. Dann entsteht ein großer Wasserkrater, also Wasser wird in eine große Tiefe hin verdrängt und dieses Wasser strömt natürlich hinterher wieder zurück in dieses Loch. Es entstehen dabei ziemlich hohe Tsunamiwellen. Tsunamiwellen können also nicht nur durch Erdbeben entstehen untermeerisch, sondern eben auch durch solche Meteoriteneinschläge. Und diese Wellen breiten sich dann natürlich kreisförmig aus und schaukeln sich dann gerade, wenn sie auf die Küsten treffen, auf. Die Küstenregionen sind nun die am dichtest besiedelten Gebiete und dementsprechend kann es da dann auch wirklich verheerende Folgen haben.
Sie simulieren Asteroideneinschläge auch im Labor, eben dann speziell auch Fälle, wie Sie die gerade beschrieben haben?
Ja, also wir kooperieren hier mit dem sogenannten Ernst-Mach-Institut für Kurzzeitdynamik und die verfügen also über die leistungsstärksten Beschleunigungsanlagen hier in Europa. Solche Anlagen brauchen wir auch, denn wir müssen zunächst mal die Geschwindigkeiten erreichen, die diese kosmischen Projektile haben. Ja. Das sind also Geschwindigkeiten von 40.000 Stundenkilometern und mehr.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Professor Kenkmann. Er ist Geologe an der Uni in Freiburg und er hat uns gerade erklärt, dass der Asteroid, der mit dem Namen 2012 DR14, der auf die Erde zusteuert, unseren Planeten wohl nicht treffen wird, aber dass man da schon von einem Fast-Streifschuss sprechen kann. Herzlichen Dank, Professor Kenkmann. Einen schönen Tag noch.